Die Journaille, der Podcast. AOW, das Schlagloch. Ein Podcast rund um das Natur- und Europaschutzgebiet Stockerauer Au.
Wir begrüßen euch herzlich im Namen der Journaille zur ersten Folge unseres Podcasts AOW, das Schlagloch. Wir, das sind Stoffel
und Katrin.
In der Stockerauer Au wurden bereits über 10 Hektar Auwald geschlägert und größtenteils gemulcht. Dies bedeutet, dass mit einer Forstfräse oder einem Forstmulcher jegliches Leben im und über dem Boden vernichtet, geschreddert und gehäckselt wird. Und das im Naturschutzgebiet Stockerauer Au, Teil des Europaschutzgebietes Tulnerfelder Donauauen Natura 2000. Diese Kahlschläge sind geradezu ein Paradies für invasive Neophyten. Gestörte Böden, fehlende Konkurrenz, Monokultur statt Artenvielfalt bieten beste Bedingungen für deren Ausbreitung. Grund genug, dass wir uns das Thema näher anschauen und die Donauauen ein wenig genauer unter die Lupe nehmen. Trotzdem beginnen wir mitten in der Stadt, die ja nur einen Steinwurf von der Au entfernt liegt. Denn was hier wächst, hat auch Potenzial, ins Naturschutzgebiet der Stockerauer Au zu wandern.
Neophyten, Schutzgebiete und die Verantwortung vor der eigenen Haustür.
Bevor wir in dieser Reihe über Auen, Wälder, Wiesen und Schutzgebiete sprechen, sollten wir vielleicht ganz vorn anfangen. Bei den Pflanzen, die plötzlich da sind, schnell wachsen, überall auftauchen und bei denen viele zwar sagen, die breiten sich aus, aber oft gar nicht genau wissen, worüber sie eigentlich reden. Es geht heute um Neophyten. Und die spannende Frage ist, wann sind solche Pflanzen einfach nur neu und wann werden sie zu einem echten Problem?
Fachlich ist die Sache recht klar. Als Neophyten bezeichnet man Pflanzen, die nach 1492, also Entdeckung Amerika durch Kolumbus, in ein Gebiet gekommen sind, gewollt oder ungewollt. In ein Gebiet, in dem sie zuvor nicht heimisch waren. Diese Linie wurde von den Biologen bewusst gezogen. Ab der Entdeckung Amerikas setzte auch das Zeitalter der Entdecker und Eroberer ein. Ab diesem Zeitpunkt wurden Lebewesen von allen Teilen der Erde auf alle Erdteile verteilt. Der Überbegriff dafür lautet Neobiota. Dazu zählen nicht nur Pflanzen, sondern auch Tiere, Pilze und Mikroorganismen. Wichtig ist aber, nicht jeder Neophyt ist automatisch invasiv. Invasiv werden gebietsfremde Arten erst dann genannt, wenn sie sich stark ausbreiten, Ökosysteme verändern und damit die Biodiversität stören.
Das heißt, fremd ist nicht automatisch schlecht und alt nicht automatisch gut. Es lohnt sich, etwas genauer hinzusehen. Gibt es auch Beispiele für Pflanzen, die früher mit den Menschen gekommen sind, heute aber längst ganz selbstverständlich zu unserer Landschaft gehören?
Zahlreiche sogar. Und genau dafür gibt es den Begriff Archäophyten. Das sind Pflanzen, die schon vor 1492 mit den Menschen mitgewandert sind, etwa mit Ackerbau, Handel oder alten Kulturtechniken. Dazu gehören klassische Ackerbegleiter wie Klatschmohn, Kornblume oder die Kornrade. In österreichischen Garten- und Naturschutzmaterialien wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass solche Arten heute vielfach als Teil der gewachsenen Kulturlandschaft betrachtet werden. Schon daran sieht man, die entscheidende Frage ist nicht, ob eine Art ursprünglich von irgendwo herkam, sondern wie sie sich heute im Ökosystem verhält. Die Völkerwanderungen und die Römer haben viele Pflanzen europaweit verbreitet. Mit den Römern kamen viele Gewürze, zum Beispiel Oregano, Dill, Petersilie, aber auch Obstbäume wie Marille und Pfirsich und natürlich der Wein zu uns. Die Römer selbst haben viele Pflanzen aus dem Vorderen Orient und aus Nordafrika importiert. Der lateinische Name des Pfirsichs, Prunus persica, deutet schon auf seinen Ursprung hin.
Und damit sind wir schon mitten im Thema. Denn wenn es nicht um ein simples Heimisch gegen Fremd geht, dann muss man fragen, was macht eine Pflanze ökologisch problematisch?
Problematisch werden Neophyten dort, wo sie offene Flächen, Störungen, Verkehrsachsen, Uferbereiche, Brachen oder lichte Waldränder nutzen, sich rasch vermehren und heimische Arten verdrängen. Genau deshalb sind invasive Neophyten kein reines Gartenthema, sondern ein Thema für ganze Landschaften, da sie von Gärten und Parks auch in Schutzgebiete wandern können, getragen durch Wind, Wasser oder von Menschen und Tieren. Viele dynamische Lebensräume, wie auch die Auen, reagieren sehr empfindlich auf Störungen und dem offenen Tor für Neophyten. Ein gestörter Boden ist ein Boden, der durch Eingriffe oder Belastungen aus seinem natürlichen Zustand gebracht wurde. Kurz gesagt, umgegraben, aufgeschüttet oder abgetragen. Verdichtet, versiegelt oder beschädigt. Durch Bauen, Fahren, Lagern, Mähen oder Kahlschlag verändert. Gestörte Böden sind oft nährstoffverändert und konkurrenzärmer als ungestörte Böden. Solche Böden sind für viele invasive Pflanzen günstig, weil dort wenig Konkurrenz besteht und der Samen leichter keimen kann. Viele Neophyten erschweren auch das Keimen und Wachsen heimischer Arten. Solche Böden sind für viele invasive Pflanzen günstig, weil dort weniger Konkurrenz besteht und der Same leichter keimen kann. Beispielsweise Götterbaum, Blauglockenbaum, Robinie, einjähriges Berufskraut, kanadische Goldrute, Sommerflieder und viele weitere.
Das heißt, das Problem beginnt oft gar nicht erst mitten im Schutzgebiet, sondern schon viel früher im Umfeld?
Genau. Naturnahe Stadtgebiete, Gärten am Siedlungsrand, Brachen, Gewässerränder, Straßenbegleitgrün oder Bahnböschungen können zu Quellräumen werden. In der Fachliteratur zum Götterbaum wird genau dieses Muster beschrieben. Diese Art ist besonders häufig in urbanen Lebensräumen und entlang von Verkehrskorridoren anzutreffen, kann aber von dort aus auch in naturnahe Lebensräume eindringen. Das ist ein zentraler Gedanke dieser Folge. Wer Schutzgebiete ernst nimmt, der muss auch das Umland ernst nehmen.
Dann lass uns doch über Arten sprechen, bei denen diese Gefahr besonders deutlich wird. Welche Pflanzen sind wirklich die problematischen Neophyten?
Ein zentrales Beispiel ist der Götterbaum, wissenschaftlich Ailanthus altissima. Er stammt aus Ostasien, wurde als Zierbaum eingeführt und ist heute über weite Teile Europas verstreut und kommt in Österreich in allen Bundesländern vor. Er ist deswegen so gefährlich, weil mehrere aggressive Eigenschaften zusammenkommen. Sehr hohe Samenproduktion, frühe Geschlechtsreife, starke Ausschlagsfähigkeit nach Schnitt oder Verletzung, hohe Toleranz gegenüber Hitze, Trockenheit und gestörten Böden, sowie die Fähigkeit, andere Pflanzen durch allelopathische Stoffe zu hämmern. Neobiota Austria nennt für weibliche Bäume über 300.000 Samen pro Jahr.
Entschuldige, allelopathisch?
Ja, Allelopathie. Das bedeutet, das Keimen und Wachsen von anderen Pflanzen wird durch chemische Stoffe verhindert oder erschwert. Diese werden meist durch die Wurzeln oder von herabfallenden Blättern abgesondert und in den Boden gebracht. Kovarik und Säumel beschreiben den Götterbaum als in Europa invasiv und besonders häufig in Städten und entlang von Verkehrskorridoren. Zitat: Ailanthus ist eine der erfolgreichsten invasiven Baumarten Europas. Sladonia und Mitautoren ordnen den Götterbaum zu den invasivsten Pflanzen Europas ein. A serious threat to biodiversity.
Der Götterbaum ist also nicht nur irgendein robuster Stadtbaum, sondern ein richtiger Gewinner auf gestörten Böden, Brachen und Kahlflächen und somit ein Verdränger der heimischen Arten?
Und gerade deshalb ist er so gefährlich. Er braucht keine intakten Naturräume, um Fuß zu fassen. Ihm genügen gestörte Flächen, Mauersäume, Brachen, Verkehrsflächen oder einfach offene Bodenstellen. Von dort kann er weiter wandern. Und das macht ihn für Übergangsräume zwischen Siedlung und Schutzgebiet besonders bedrohlich.
Eine weitere in diesem Zusammenhang immer wieder genannte Pflanze ist die Robinie.
Robinie oder auch Akazie genannt. Auch sie wird oft positiv wahrgenommen. Trockenverträglich, raschwüchsig, hartes Holz, nektarreiche Blüte. Problematisch ist aber ihr Einfluss auf den Standort. Die Robinie lebt in Symbiose mit stickstoffbindenden Bakterien und dadurch wird der Boden nährstoffreicher. Magere, artenreiche Lebensräume wie Trockenstandorte, Säume, lichte Wiesen zum Beispiel geraten dadurch unter Druck. Und dazu kommt ihre Fähigkeit zur vegetativen Ausbreitung über Wurzelsprosse. Die Bundesforste zählen die Robinie deswegen ausdrücklich zu den problematischen invasiven Neophyten.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn man sieht schon, eine Pflanze kann durchaus nützlich wirken, etwa als Bienenweide, und gleichzeitig im Naturschutzkontext problematisch sein.
Eine ökologische Bewertung ist nie eindimensional. Eine Art kann einen Einzelaspekt erfüllen und trotzdem als Ganzes problematisch sein. Das gilt auch für den Eschenahorn, Arzenigundo. Er wurde als Zier- und Parkbaum eingeführt, ist aber besonders in Uferbereichen kritisch. Er wächst rasch, fruchtet früh und verdrängt damit vor allem in Augebieten die Silberweide und andere autochthone Arten. Die offiziellen Managementunterlagen der Tulnerfelder Donauauen und regionale Naturschutzmaterialien nennen ihn deshalb ausdrücklich als Problemart in Auenkontexten. Autochthon übrigens bedeutet einheimisch, standortgerecht, spontan vorkommend.
Gibt es abgesehen von den Bäumen noch andere Pflanzen, die in diese Kategorie fallen, also Einheimische verdrängen?
Einige sogar, etwa Goldruten, also Solidago canadiensis und Solidago gigantea, aber auch das drüsige Springkraut oder der Staudenknöterich. Diese Arten sind für Flussräume besonders relevant. Via Donau beschreibt sie ausdrücklich als Problemarten in den Donau-, Mach- und Theiauen. Bei den Goldruten sind es dichte, ausdauernde Bestände. Beim Springkraut kommen Massenauftreten und Erosionsprobleme an den Ufern hinzu, weil die Bestände im Winter absterben. Genau solche Arten zeigen, wie schnell gestörte Flächen oder sensible Standorte ökologisch kippen können.
Wenn das so ist, dann stellt sich die nächste Frage. Wer trägt dafür die Verantwortung? Die Behörden, die Gartenbesitzer oder auch die Gemeinden?
Die Verantwortung ist verteilt, wobei den Gemeinden eine besonders wichtige Vorbildfunktion zukommt. Sie entscheiden über Parks, Straßenbegleitgrün, Friedhöfe, Spielplätze, Hecken, Schulhöfe und viele weitere öffentliche Flächen. Und sie prägen auch das ästhetische Vorbild. Was Gemeinden pflanzen, schneiden, dulden oder entfernen, wird oft als normal und wünschenswert wahrgenommen. In Niederösterreich zeigt das etwa die Bewegung Natur im Garten. Laut offizieller Liste bekennen sich derzeit über 500 Gemeinden zum biologischen Pflanzenschutz im gemeindeeigenen Einflussbereich. Und davon sind über 400 als Natur im Garten-Gemeinden ausgewiesen.
Das heißt, Vorbildwirkung ist nicht nur ein schönes Wort, sondern ein wirksamer Hebel, um Menschen positiv zu beeinflussen?
Dafür gibt es auch konkrete Beispiele. Wien dokumentiert offiziell, dass bei mehreren Neu- und Umbauprojekten der Stadtgärten heimische Gehölze und Wildstauden eingesetzt wurden, die heimische Vogelarten, Wildbienen und Schmetterlinge unterstützen. Außerdem hebt Wien artenreiche Trocken- und Naturwiesen sowie heimische Sträucher als Bausteine der Biodiversitätsförderung hervor. Das ist ein Beispiel dafür, wie innerstädtisches Grün zugleich gestaltet, gepflegt und ökologisch wertvoll sein kann.
Gibt es neben Wien noch weitere positive Beispiele?
Krems zeigt dafür gute Wege. Das offizielle Stadtjournal hebt die Bedeutung naturnaher Biotope, Hausgärten und Gewässer in der Stadt ausdrücklich hervor und berichtet über Maßnahmen der Stadtgärtner. Genannt wird unter anderem eine rund 1500 Quadratmeter große Blumenwiese im Mitterau-Park. Diese wird bewusst lediglich ein- bis zweimal pro Jahr gemäht, um das Zusammenspiel von Pflanzen- und Insektenarten zu verbessern und eine kontinuierliche Versorgung mit Pollen und Nektar zu schaffen. Das ist ein anschauliches Vorbild, das kommunale Grünpflege nicht nur ordnend, sondern auch biodiversitätsfördernd gedacht und verwirklicht werden kann.
Damit sind wir beim Positiven angelangt. Welche weiteren Strategien können zum Beispiel auch in Stöckerau initiiert und umgesetzt werden?
Das Ziel heißt nicht nur Entfernung invasiver Spezies, sondern allem voran der Aufbau einer heimischen, standorttypischen Artenvielfalt. Zahlreiche autochthone Kräuter, Gräser, Sträucher und Bäume bilden und gestalten attraktive, ökologisch wertvolle Grünräume.
Warum ist gerade die Hecke so wichtig? Viele denken ja bei einer Hecke nur an die Grundstücksgrenze oder den Sichtschutz.
Die gemischte heimische Hecke als Basis jeder urbanen Begrenzung. Nicht nur Sichtschutz und Zonierung, sondern, wie Natur im Garten beschreibt, die vielfältige Wildstrauchhecke dient als wichtiger Lebensraum für Insekten, Vögel und Säugetiere. regionaltypische heimische Sträucher gelten dort als besonders wertvoll. Ökologisch ist eine gute Hecke viel mehr als eine reine Grenze oder ein Sichtschutz. Blühende Hecken liefern Pollen und Nektar für Wildbienen, Schmetterlinge und weitere Insekten. Viele Schmetterlingsraupen sind auf die Blätter heimischer Laubgehölze angewiesen. Vögel nutzen Hecken als Nahrungsraum, Deckung und Brutplatz. Die Umweltberatung weist ausdrücklich darauf hin, dass Vögel auch gerne in dichten Sträuchern und Hecken nisten und dass Dornensträucher als Schutz vor Nesträubern besonders wertvoll sind. Hier seien als Beispiele genannt Berberitze, Weißdorn, Schlehe und Rosen. Die heimische Mischhecke ist also Nahrung, Schutz und Nistplatz in einem.
Das ist ein starkes Bild. Die Hecke ist kein grüner Zaun, sondern ein kleines Ökosystem.
Eines der wichtigsten urbanen Ökosysteme sogar, sofern die geeigneten Arten vorkommen. Zum Beispiel Dirndl, also Kanelkirsche, Holunder, Liguster, Feldahorn, Heimbuche oder Saalweise nur beispielsweise. Der immense Vorteil so einer Hecke liegt in ihrer Vielfalt. Unterschiedliche Blühzeiten, Früchte im Sommer, Herbst und Winter, verschiedene Wuchshöhen, dichtere und lockere Bereiche, ökologische Nischen. Gerade heimische Gehölze haben für Insekten und Vögel einen deutlich höheren Wert als monotone, exotische Standardhecken wie Thuje oder Lorbeerkirsche.
Und das gilt nicht nur für Gehölze, sondern auch für Kräuter und Stauden?
Natürlich. Auch mit einheimischen Kräutern und Wildstauden lässt sich sehr viel erreichen. Etwa Thymian, Oregano, Salbei, Margariten, Günsel, Vogelmiere und vielen weiteren standortgerechten Kräutern, Stauden und Gräsern. Eine logische Weiterführung der naturnahen Hecke. Die Wiener Stadtgärten nennen ausdrücklich artenreiche Trocken- und Naturwiesen als Biodiversitätsbausteine. Das zeigt, ökologisch wertvolles Grün muss nicht ungepflegt oder chaotisch sein. Es kann auch bewusst gestaltet, robust und attraktiv zugleich sein.
Dann kann man abschließend formulieren: Die Antwort auf invasive Arten ist nicht nur das Wegschneiden des Problems, sondern das bewusste Pflanzen des Besseren.
Hier sollte man durchaus nachhelfen und wertvolle Plätze mit wertvollen Pflanzen besetzen. Wer problematische invasive Arten zurückdrängt und zugleich heimische Vielfalt fördert, stabilisiert das Umfeld von Schutzgebieten und verbessert gleichzeitig die ökologische Qualität von Gärten und öffentlichem Grün. Naturschutz beginnt eben viel früher, als man denkt. Oft tatsächlich schon vor der eigenen Haustür.
Wir müssen allerdings beachten, was wir pflanzen, dulden oder fördern, bleibt nicht immer dort, wo wir es gesetzt haben.
Solange man Einheimisches pflanzt und setzt, kann man wenig falsch machen. Wenn es einer Pflanze nicht gefällt, dann wird sie auch nicht bleiben. Eine Pflanze, der es gefällt, wird bleiben und sich ausbreiten. Wichtig ist aber, dass wir kein Sprungbrett für unerwünschte und gefährdende Pflanzen schaffen. Wir müssen auch die Natur respektieren und akzeptieren, dass nicht alles überall wachsen kann. Oft übersieht man Details, zu viel Sonne oder zu wenig, Staunässe. Die Pflanzen zeigen es dir schon, wo es ihnen gefällt, aber sie zeigen auch als Bioindikatoren die Qualität des Bodens an.
Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören und Weiterleiten des Podcasts, denn jetzt geht es erst richtig los. Mehr davon in den nächsten Folgen. Übrigens, weiterführende Links und Bilder findet ihr in den Shownotes. Bis bald, Stoffel
und Katrin.
Danke fürs Zuhören und ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge, in der werden wir uns mit der Entstehung der Au beschäftigen und warum sie so wertvoll ist und warum der Schutz der Au so wichtig ist.